Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, euch nach meiner langen Pause wiederzusehen. Ich war wirklich lang nicht mehr hier. Letzten Sonntag das erste Mal. Das hat mir auch gut getan, dass ich vor meiner Predigt euch schon mal sehen durfte. Denn es ist tatsächlich so, man ist ja, wenn man im Urlaub ist, irgendwie vollkommen raus und dann kommt man wieder und dann, ach so, war das ja. Und also man muss ja immer erstmal ankommen. Jetzt bin ich angekommen und ich freue mich riesig, dass ich euch heute Morgen ein bisschen meine Gedanken mit reinnehmen darf. Und es hatte auch ein zweites Gutes, dass ich letzten Gottesdienst da war, denn ich knüpfe an Stephens Predigt an. Und die durfte ich live mithören, die musste ich mir nicht auf Internet anhören. Und da ja wahrscheinlich nicht alle von euch da waren, fasse ich nochmal ganz kurz den Kern seiner Predigt zusammen. Ich hoffe, dass er mir gleich zustimmt, zunickt, das war auch sein Kern. Ansonsten habe ich falsch zugehört. Also für mich war der Kernpunkt und das, was er für mich auch total toll formuliert hat, wir als Volk Gottes besitzen das Bürgerrecht des Himmels. Erinnert ihr euch noch an diesen Ausspruch von ihm? Und er hat das so schön bildlich gemacht. Er hat gesagt, das ist jetzt nicht nur so ein Personalausweis, auf dem steht Bürgerrecht des Himmels und den packe ich dann in mein Portemonnaie und im Prinzip brauche ich den so gut wie nie. Und es gibt seltene Momente, wo ich ihn dann mal eben hervorkramen muss und da fällt mir dann vielleicht auf, oh, den habe ich ja gar nicht mehr hier im Portemonnaie, wo ist denn der gelandet? Das ist so selten, dass wir auf diesen Personalausweis gucken. Genauso ist es nicht gedacht, das Bürgerrecht des Himmels. Und ich habe mir überlegt, was könnte ich denn als anderes Bild nehmen, wie es eigentlich gedacht ist? Und mir fiel ein Teppich ein, so ein gewebter Teppich mit ganz verschiedenen Mustern und Farben. Und sobald ich das Bürgerrecht des Himmels bekomme, sehe ich, wie durch alle diese Farben ein goldener Faden gewebt wird. Einmal komplett durch den ganzen Teppich. Keine Farbe wird ausgelassen, kein Muster wird ausgelassen. Und plötzlich ist überall dieser goldene Faden mit drin und bestimmt die anderen Farben und das Muster. Und wenn man dann diesen Teppich anguckt, dann sieht man plötzlich diesen goldenen Faden in allem. Und so stelle ich mir das vor. Wir haben plötzlich das Bürgerrecht des Himmels und es verändert alles, unseren ganzen Alltag, unser ganzes Leben. Wir sind durchwoben vom Himmel. Und Stephen hat zu Recht gesagt, so ein Bürgerrecht, das wir eben nicht nur auf dem Personalausweis haben, sondern was sich durch unser Leben, webt? Ihr wisst, was ich meine. Das hat auch Konsequenzen. Und die hat er ganz am Schluss nur so angestupst. Das waren drei Punkte. Der erste war die Sehnsucht nach Nachfolge und Heiligung. Der zweite Punkt war, wir sollen unser Leben in Unvergängliches investieren. Und das dritte war, wir sollen füreinander da sein und einander tragen. Und Stephen hat zu Recht am Ende seiner Predigt gesagt, diese drei Punkte wären jeweils eine eigene Predigt wert. Er konnte sie gar nicht mehr ausführen in seiner Predigt. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Ich dachte mir, ich kann jetzt nicht alle drei Punkte nehmen, aber ich suche mir mal einen dieser drei Punkte raus und knüpfe daran an und mache meine Predigt darüber. Und es ist der erste Punkt, Sehnsucht nach Nachfolge und Heiligung. Und Stephen hat einen Vers dazu genannt, den möchte ich auch nochmal vorlesen. Der steht in Hebräer 12, Vers 14. Du hattest das nach der NGÜ, ne? Da steht, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das ist ein Vers, der hört sich nicht nach einer gemütlichen Sonntagspredigt an, oder? Also als Stephen letzte Woche vorgelesen hat, musste ich schon mal schlucken. Hier steht jede Menge drin. In der Elberfelder steht sogar das Wort nachjagen, dem Frieden nachjagen. Also wir haben einmal nachjagen, wir haben Ausrichtung, richtet euch in allem nach Gottes Willen aus und wir haben Heiligung. Drei bedeutungsschwere Wörter in einem Vers. Und ich musste, als ich an diese drei Wörter dachte, in der letzten Woche an eine Begebenheit aus der Bibel denken, die mich immer wieder berührt, wenn ich sie lese und auf die möchte ich heute eingehen. Und dafür habe ich euch was mitgebracht. Das habe ich mir freundlicherweise von Claudi geliehen. Schaut mal, sieht der nicht schön aus? Das ist ein Ring und ich habe noch was, was hier alles Schönes drin ist. Eine Kette. Kennt ihr das, wenn eine Person stirbt, die einem sehr wichtig war, dann ist es manchmal so, dass man etwas Besonderes von ihr bekommt, vererbt bekommt, ein Erbstück sozusagen. Viele haben Erbstücke, also gerade Frauen, Erbstücke von ihrer Großmutter. Das handelt sich dann meistens um Schmuck, eben Ketten oder Ringe oder sonst was. Und die sehen dann auch oft so aus, dass man eben sofort sieht, die sind schon älter. Und nicht immer haben sie wirklich einen materiellen Wert. Ja, also das kann sein, dass die Großmutter das auch recht günstig mal erworben hat. Nicht immer ist das materiell von hohem Wert. Aber es hat für die Person, die es geerbt hat, einen enormen emotionalen Wert. Es steckt nämlich ein Erinnerungswert dahinter. Und dann beginnt man diesen Schmuck zu tragen, den man als Erbstück bekommen hat. Und wann immer man ihn anschaut, wird man an die Person erinnert, von der man das bekommen hat. Und dieser Erinnerungswert gibt dem Ring oder der Kette oder was auch immer, dem Gegenstand, eine ganz besondere Bedeutung, die es vielleicht materiell gar nicht hat. Ich würde es euch gerne hier irgendwie so hinlegen, dass ihr es sehen könnt. Kann ich leider nicht. Hier unten seht ihr es da, als Erinnerung. Es gibt eine biblische Begebenheit, wo es auch um einen Gegenstand geht, der weiter vererbt wird. Der hat keinen besonders hohen materiellen Wert. Er hat aber definitiv Erinnerungswert, mit dem ganz viel Emotion verbunden ist. Und in der Bibel kommt noch eine dritte Komponente dazu. Er hat auch einen hohen geistlichen Symbolwert. Jetzt bin ich mal gespannt, ein kleines Rätsel für euch. Um welche Begebenheit könnte es sich handeln? Es ist ein schweres Rätsel, ich weiß. Es ist eine Begebenheit aus dem Alten Testament. 100 Gummipunkte und einen dicken Applaus für Christine. Ich wiederhole es euch, falls ihr es nicht bekommen habt. Es geht um die Begebenheit, wo Elia und Elisa das letzte Mal gemeinsam unterwegs sind und Elia dann zum Himmel auffährt und seinen Mantel zurücklässt. Und das wollen wir uns mal eben näher zusammen anschauen. Falls ihr mitlesen möchtet, das steht in 2. Könige 2, Vers 1 bis 14. Es ist ein bisschen länger, ich lese es trotzdem ganz vor, weil ich es ganz brauche. Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte. Da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Da kamen die Söhne der Propheten, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinen Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Da traten die Söhne der Propheten, die in Jericho waren, zu Elisa und sagten zu ihm, hast du erkannt, dass der Herr heute deinem Herrn über deinen Kopf hinwegnehmen wird? Er sagte, auch ich habe es erkannt, seid still. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen sie beide miteinander. Und 50 Mann von den Söhnen der Propheten gingen mit und blieben abseits stehen, als die beiden an den Jordan traten. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser. Und es teilte sich hierhin und dorthin und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass ich mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie gingen und redeten, siehe da, ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Ja, das ist die Begebenheit, die uns hier in der Bibel berichtet wird. Und wenn wir das so anschauen, wie Elisa hier sich so gibt, dann wird, glaube ich, recht schnell klar, er wird uns vorgestellt als ein Mann mit einem ganz klaren Ziel vor Augen. Und diesem Ziel folgt er auch ganz entschieden. Sein Ziel ist, den Segen eines Gottes zu bekommen, dessen Macht er lange Zeit bei Elia erleben und beobachten durfte. Lange Zeit hat er Elia begleitet. Vieles hat er mitbekommen, was Gott in Elias Leben und durch Elia getan hat. Und jetzt hat er dieses Ziel. Er möchte den Segen Gottes abbekommen. Letztendlich hätte es ihm doch eigentlich auch reichen können, an der Seite Elias gegangen zu sein. Denn ich kann mir schon vorstellen, dass wenn sie irgendwo in eine neue Stadt kamen, dass die Leute sagten, schaut mal, da ist Elia und das ist sein Schüler. Also so ein bisschen von dem Ruhm von Elia wird garantiert auch abgefärbt haben auf den Schüler Elisa. Aber hier ist ein Mann, dem dieser Ruhm nicht reicht, ein Schüler desjenigen zu sein, durch den Gott etwas wirkt. Sondern hier sieht man, dass Elisa sich total danach sehnt, dass Gott durch sein Leben etwas erreicht. Er selbst wollte die Macht Gottes in seinem Leben erleben. Und er wollte damit in Berührung kommen. Er wollte erfahren, was Gott nicht durch Elia, sondern was Gott durch ihn als Elisa tun konnte. Und um dieses Ziel zu erreichen, war er zu einigen bereit. Und deswegen habe ich auch bewusst alle 14 Verse vorgelesen, obwohl sie einem schon wie eine ständig wiederkehrende Platte vorkommen, um zu zeigen, hier gibt es jemanden, der wirklich bereit war, für sein Ziel einen Weg zu gehen. Und ich habe 3 Punkte, die mir heute auf dem Herzen liegen, die ich mit euch anschauen will, wo Elisa uns ein Vorbild sein kann. Das erste ist, Elisa akzeptierte eine klare Rollenverteilung. Ich weiß nicht, wie ich es hier auf dem Beamer genannt habe. Genau, sei bewusst und gerne ein Schüler. Elisa wusste um seine Rolle als Schüler. Und mehr noch, ich glaube, er schätzte sie total. Also er ist nicht mit Elia rumgezogen und hat innerlich gedacht, toll, ey, der macht hier so die Riesenwunder, der hat den Segen Gottes und ich stehe immer nur daneben. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Elisa in der Zeit, die er mit Elia auf Reisen war, dass er ihn wirklich zu seinem geistlichen Vorbild gemacht hat, ganz bewusst. Und dass er alles lernen wollte, alles aussaugen wollte, was er von Elia lernen konnte. In Vers 12 wird das so ein bisschen deutlich. Als Elia dann wirklich in den Himmel auffährt, da hört man Elisas Reaktion. Da steht, Elisa sah es und schrie, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr, da fasste er seine Kleider und zerriss sie in 2 Stücke. Das war das damalige Zeichen für Trauer. Hier sieht man einmal, da war eine echte, enge Beziehung gewachsen. Elisa war Elia wichtig. Das war nicht nur ein Verhältnis von Chef und Untergebenem. Und jetzt konnte Elisa durchatmen und sagen, endlich ist er weg, endlich kann ich mich mal um mein Leben drehen. Sondern hier war wirklich Beziehung gewachsen zwischen den beiden. Und diese Beziehung, die benennt er mit dem Wort Vater. Dieser Ausruf Vater erinnert mich an das, was wir häufig in Gemeinden hören. Dass Gott nämlich von geistlicher Vaterschaft und Mutterschaft spricht. Und wenn ihr mal guckt, was ist eigentlich Gottes Gedanke für unsere Gesellschaft? Das beginnt mit der Kernzelle Familie. Und Familie ist so gedacht, da ist ein Vater und eine Mutter, die reif sind in bestimmten Dingen, die gewachsen sind. Und die sind dazu da, einem Kind zu verhelfen in seinem Wachstumsprozess, in seinem Reifungsprozess. Und das Kind ist abhängig davon, dass Vater und Mutter sich in dieses Kind investieren. Und ich glaube, wenn wir uns Glaubensfamilie nennen, und wenn wir davon sprechen, dass wir ja eine geistliche Familie sind, dann ist dieses Prinzip der Vaterschaft und Mutterschaft voll auf Gottes Herzen. Ich glaube, dass Gott wirklich geistliche Väter und Mütter sucht, die sich darin investieren, uns in unserem Wachstum zu begleiten. Und die müssen jetzt nicht älter sein. Ja, das ist das Tolle im Geistlichen. Ihr müsst euch nicht immer ältere Personen suchen, aber sie müssen reifer sein. Denn nur dann können sie dich in deinem Glaubenswachstum begleiten. Und ich empfinde es so, dass in unserer Gesellschaft das gar nicht mehr betont wird, sich Vorbilder zu suchen. Im Gegenteil. Ich habe so das Empfinden, es ist so dieser Trend, man muss sich bewusst gegen alle abgrenzen. Man muss was Besonderes sein. Ja? Man darf keine Kopie sein, sondern man muss ein Original sein. Am besten ganz andersartig und das auch irgendwie deutlich machen. Das meine ich, so diese Betonung, ich möchte deutlich machen, ich grenze mich von allen anderen ab. Und wer Vorbilder hat, na, der kopiert ja nur. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann glaube ich, zeichnet die ein völlig anderes Bild. In der Bibel wird dieser Schwerpunkt gesetzt, wir sollen uns Vorbilder suchen. Denk mal an Mose und Josua oder an Eli und Samuel oder an Jesus und seine Jünger oder an Paulus, der verschiedene andere Leute mit auf seine Reisen genommen hat, die von ihm lernen durften. Und dann bleibe ich bei der Frage, haben wir geistliche Vorbilder? Und damit meine ich jetzt noch nicht mal nur einen Ingolf Elzel oder einen Peter Wenz oder meinetwegen einen Reinhard Bonke, sondern ich rede von unserer Gemeinde. Geben wir uns untereinander das Recht, wirklich Familie zu leben, geistliche Vaterschaft und Mutterschaft zu leben? Ich frage mal noch konkreter. Gibt es eine Person hier in der Gemeinde, der du das Recht gibst, in dein Leben reinzusprechen? Gibt es jemand, der dich formen darf und der dich in deinem Glaubensleben hinterfragen darf? Und zwar nicht nur in so bestimmten Bereichen, die du gerne präsentierst, sondern auch in den Bereichen, die du gerne versteckst. Das meine ich mit geistlicher Mutter und Vaterschaft. Wem gebe ich das Recht, in mein Leben reinzusprechen? Und ich glaube, dass das unabdingbar wichtig ist in meinem persönlichen Heiligungsprozess. Und auch wenn das unangenehm ist und ich wirklich die Letzte bin, die gerne Kritik annimmt, ja? Also es fällt mir enorm schwer. Weiß ich aber, Gott schleift uns aneinander und nicht unabhängig voneinander. Und ich habe das schon mal erzählt, ich erwähne es nochmal, falls ihr euch nicht mehr dran erinnern könnt. Krassestes Beispiel in meinem Leben war, als Axel nach einem Lobpreisgottesdienst zu mir kam und meinte, Tanja, ich habe noch was für dich. Da musste ich an dich denken. Und dann holte er eine Kassette raus und darauf stand, von Stolz zu Demut. Also ich kann euch gar nicht die Gefühle beschreiben, die ich in diesem Moment hatte. Das war kein schönes Hineinreden in mein Leben. Aber ich habe mich überwunden, habe das Ding mit nach Hause genommen, mit Zähneknirschen. Ja? Also ich habe noch nicht mal ein Danke rauspressen können. Und zu Hause habe ich mir die Kassette angehört und sie hat mich so getroffen. Sie hat mich so angesprochen. Und ich bin im Nachhinein, Axel, auf seine Art, er hat da gar nicht so drüber nachgedacht, was er bei mir auslöst. Aber ich bin ihm trotzdem dankbar, dass er mir diese Kassette gegeben hat. Und ich möchte diese Offenheit haben, dass Gott auch durch andere Menschen in mein Leben reinreden darf und mich hinterfragen darf. Denn wir sind doch ganz ehrlich oft blind für uns selbst, oder? Wir können uns doch Bereiche so richtig schön gut zurechtreden, die eigentlich nicht gut laufen, aber wir finden dann eben Wege, dass wir sie uns zurechtreden. Und dann brauchen wir andere Menschen, die von uns das Recht zugesprochen bekommen haben, uns da reinreden zu dürfen. Und das heißt nicht, dass die kommen und sagen, ey, das machst du aber ganz schlecht, das mach das aber mal so. Von solchen Beziehungen rede ich nicht, sondern ich rede hier von der gleichen Beziehung, die Elia und Elisa hatten. Das war eine Vertrauensbeziehung, die gewachsen ist. Und da hat Elisa von sich aus Elia das Recht gegeben, du bist mein Lehrer. Und von solchen Beziehungen rede ich, wo du wirklich dich entschieden hast, dein Herz zu öffnen und zu sagen, hier, ich möchte den Weg nicht alleine gehen. Ich möchte, dass Gott dich benutzen kann, in mein Leben reinzusprechen, egal in welchem Bereich. Dass wirklich dein goldener Faden, Jesus, durch alle meine Farben, durch alle meine Muster hindurchgehen kann. Vielleicht ist es dein Hausgruppenleiter. Vielleicht hast du so viel Vertrauen und so viel Beziehung zu deinem Hausgruppenleiter, dass du sagst, ey, ich möchte, dass der in mein Leben reinspricht. Dann sag ihm das ruhig. Vielleicht ist es auch dein Jugendleiter, dem du das zusprichst. Vielleicht ist es aber auch nur jemand, der dich, nur, gar kein Leiter wollte ich damit sagen, sondern jemand, der dich zum Glauben gebracht hat, mit dem du vielleicht dein Übergabegebet gesprochen hast, der dich mit hier hingenommen hat, wo schon jahrelang eine Freundschaft besteht. Und du spürst, Mensch, der ist weiter als ich. Ich möchte mich von ihm, ich möchte ihn in meinen Wachstumsprozess mit hineinnehmen. Ich glaube, jeder von euch weiß selbst am besten, zu welcher Person er sich da hingezogen fühlt. Aber ich möchte dich ermutigen, mach dieser Person das auch deutlich. Hier, ich möchte, dass du in mein Leben reinsprechen darfst. Und ich habe das auch mit Chris gemacht. Ich habe das Problem, dass ich manchmal in Notsituationen, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt richtig Ärger kriegen, dann rutscht mir eine Notlüge raus. Und das finde ich so unangenehm, dass mir das so oft passiert. Und deswegen bin ich irgendwann zu Chris gegangen und habe gesagt, du, das ist mein Problem und ich möchte, wann immer du das spürst, dass du mich darauf ansprichst. Und auch wenn du es nicht spürst, möchte ich, dass du mich abends fragst, du sag mal, wie war denn das heute mit der Lüge? Ich möchte darauf angesprochen werden. Sag das den Personen. Der zweite Punkt ist, Geh den ganzen Weg. Elisa ging den ganzen Weg. Deswegen auch dieser lange Text. Ja? Hier kommen ständig diese Situationen vor. Elia sagt Elisa, Mensch, bleib doch hier. Ich werde jetzt nochmal wieder woanders hingeschickt. Du musst nicht mitkommen. Du weißt doch, ich werde hinweggenommen. Ja? Und Elisa sagt jedes Mal, doch, ich gehe aber mit. Und dann kommen Prophetenschüler, die ihm sagen, ey, weißt du eigentlich nicht, dass der Herr heute Elia wegnimmt? So nach dem Motto, warum gehst du denn dann noch Etappe für Etappe mit? Und trotzdem beharrt Elisa immer wieder darauf, nein, ich gehe mit. Seid still, ich weiß das alles, aber ich habe mich entschieden innerlich, ich gehe mit. Und das, obwohl dieser Weg garantiert nicht einfach für Elisa war, denn hier spielten jede Menge Emotionen mit. Der war jetzt nicht hier auf geistlichem Höhenflug und freute sich, dass er mit Elia von Ort zu Ort reisen durfte, sondern weil er eben darum wusste, dass dies der letzte Tag mit Elisa war, war er garantiert erfüllt mit ganz viel Traurigkeit und auch dieser Ohnmacht, daran nichts ändern zu können. Und trotzdem entscheidet er sich, trotz dieser Gefühle, trotz der Prophetenschüler, trotz Elias Einwänden, diesen Weg zu gehen. Und er lässt sich durch nichts und niemanden davon abbringen. Ich musste an Xavier Naidoo denken, dieses Lied, ne? Dieser Weg wird kein leichter sein, ja? Also hier geht es wirklich um einen Weg, der sich nicht leicht anfühlt. Und ich glaube, dass Heiligung eine lange Wegstrecke ist, die uns streckenweise einiges abverlangt, oder? Das fühlt sich nicht immer gut an. Aber wir haben ein klar verheißenes Ziel vor Augen. In dem Vers von Hebräer stand, ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das ist so negativ ausgedrückt. Ich will das mal umdrehen. Im Umkehrschluss heißt das, wenn wir uns aber auf Heiligung in unserem Leben einlassen, dann dürfen wir den Herrn sehen. Und das nicht erst im Himmel. Da bin ich sicher. Dieser Vers meint nicht, wir führen hier ein Leben der Heiligung und kämpfen uns da bitter durch. Und am Ende steht dann, oh, Herrlichkeit Gottes im Himmel. Sondern ich glaube, wenn wir bereit sind, unser Leben von Gott heiligen zu lassen, Stück für Stück, dann erleben wir hier in unserem Alltag seine Macht und seine Herrlichkeit. Und danach hat sich Elisa ausgestreckt. Und das war der Grund, warum er diesen ganzen beschissenen, anstrengenden, schweren Weg gegangen ist. Und dann erlebt er genau das. Gott erweist sich mächtig und teilt durch sein göttliches Eingreifen das Meer. Ich möchte euch von einer Wanderung erzählen. Davon ist übrigens auch das Foto da. Ihr seht, das sind Tamara und David. Das war jetzt im Urlaub. Wir waren in Frankreich, in Südfrankreich. Und wir hatten eine Wanderung vor uns. Im Reiseführer stand 4 Stunden. Wir sind mit unseren Kindern schon häufiger wandern gegangen. Wir dachten, 4 Stunden, das ist ein Maß, das schaffen unsere Kinder locker. Das sollte durch ein Flussbett gehen, also am Fluss entlang. Dann sollte es an einer steilen Felswand, da musste man ein bisschen klettern, hoch und oben sozusagen auf den Klippen wieder zurück. Auch Klettern haben wir mit unseren Kindern schon oft gemacht. Wir wussten also, der Schwierigkeitsgrad ist unserer Familie angemessen, würde ich mal so sagen. Die Gegend war toll, wir waren voll motiviert, wir sind früh morgens gestartet. Und ich sage ehrlich, wir wussten einfach nicht, wie warm es werden würde. Dieser Tag hatte Spitzen von 38 Grad und der Weg war kein Weg durch Wald. Ja? Also wir sind permanent durch die Sonne gestratzt. Wir hatten uns schon vorgenommen, um die Mittagshitze eben nicht wandern zu müssen, dass wir einfach am Mittag irgendwo halten, durch den Fluss durchwarten, auf die Schattenseite gehen, dort Rast machen, picknicken, im Fluss baden und dann einfach schön gestärkt, noch ein bisschen nass, ne? Das kühlt dann ja, den Rest des Weges weitergehen. Gesagt, getan, das haben wir dann auch so gemacht. Es war eine ganz tolle Mittagspause, wir haben einen schönen Schattenplatz gefunden, es war nichts los an der Ecke, wo wir waren, wir hatten den ganzen Fluss für uns alleine, es war richtig schön und wir haben ausgiebig gebadet, gegessen und alles. Danach ging es weiter und dieser Weg an diesem Flussbett entlang ging Stunden weiter, ja, also das schien gar kein Ende zu nehmen und das ist kein Weg, wo man einfach straight gehen kann, sondern man muss ständig über Steine, ja, das ist ziemlich holprig. Und dann kamen wir irgendwann nach Ewigkeiten und auch immer mal wieder einer Rast an dem Punkt an, wo man jetzt die Felswand erklimmen musste. Und an diesem Punkt waren wir schon 4 Stunden unterwegs. Das war die Gesamtzeit der ganzen Wanderung angeblich. Klar, da war unsere Pause noch mit drin, aber normalerweise rechnen die Pausen mit in diese Zeit ein im Reiseführer. So, dann begannen wir diesen Aufstieg. Und Tamara, der ging's echt schlecht. Wir haben wenig getrunken, weil wir wussten, wir müssen dieses Trinken irgendwie auf die ganze Strecke bringen. Chris und ich hatten 2-Liter-Flaschen für uns, die Kinder hatten hier ihre Trinkflaschen, die waren schon leer. Wir wussten, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke. Erst wenn wir oben angekommen sind, dann geht es wieder zurück. Die Kinder wussten das nicht. Und Tamara, ich kann nicht mehr. Mama, wann sind wir zu Hause? Und die Sonne, die briet, ja. Da habe ich echt Angst gekriegt. Das sage ich euch. Das war wirklich ein Abschnitt, wo ich dachte, jetzt muss irgendwie hier Ende sein. Und ich wusste, es ist aber kein Ende. Dann sind wir da irgendwie hoch, haben unsere Kinder hochgeprügelt und oben erst nochmal trinken. Wir haben dann natürlich entschlossen, Chris und ich trinken gar nichts mehr, sondern wir geben alle unser Trinken unseren Kindern. Und echt, ich fühlte mich schon wirklich dehydriert, ja? Es war schrecklich. Dann haben wir uns da oben verlaufen. Diese blöde Markierung war nicht mehr deutlich zu erkennen. Da fing meine Panik echt an. Jetzt so langsam fand ich den Weg nicht mehr nur beschwerlich, ich fand ihn abartig. Ich dachte, warum um alles in der Welt sind wir diesen bescheuerten Weg gegangen? Und dann haben wir gebetet. Ich habe wirklich innerlich gebetet. Jesus, wenn du jetzt nicht eine Rettung schickst, dann sterben wir hier als Familie. Uns ist auch nicht mal jemand begegnet. Ja? Oh, und dann hat Chris, Gott sei Dank, sich ins Gebüsch geschlagen und hat gesagt, ich glaube, es geht hier lang. Ins Gebüsch. Wir hinterher gestratzt. Und tatsächlich, da war der Weg mit der Markierung. Oh, das war auch ein richtiger Weg. Das ist das Bild. Also ihr seht, da musste man jetzt nicht mehr klettern und so. Das heißt, für den Rückweg haben wir nochmal 2,5 Stunden gebraucht. Insgesamt 6,5 Stunden unterwegs mit wenig Wasser und viel schlechter Laune. Oh, das Einzige, was uns gerettet hat, ist einmal natürlich, dass Gott uns geholfen hat, diesen Weg wiederzufinden. Sonst weiß ich nicht, wo wir jetzt wären. Aber das Einzige, was unsere Kinder immer wieder geholfen hat, war einmal, dass wir jede Menge Snacks dabei hatten und unsere Kinder stehen auf Essen. Ja? Also Nahrung war da, wenn auch das Wasser etwas knapp war. Und wir waren gemeinsam unterwegs. Und wir haben dann alle Zaubertricks rausgeholt, die man so als Eltern hat. Ich habe dann mit Tamara angefangen, du hast doch in ein paar Tagen Geburtstag, pass auf, was wünschst du dir denn nochmal? Und wie werden wir das denn feiern? Und was willst du denn dann essen? Und dann war sie wieder dabei und dann konnte sie wandern, weil sie das nicht mehr merkte. Nahrung und Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott uns schenken will. Unser Weg wird kein leichter sein. Das hat uns auch keiner versprochen, als wir Christen wurden. Im Gegenteil, in der Bibel steht, also wir müssen ein Kreuz auf uns nehmen. Ja, das hört sich auch nicht sehr sonderlich leicht an. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass genau die Momente, wo wir nichts zu geben haben im Glauben. Und ich meine jetzt nicht da, wo die Umstände uns übel mitspielen, sondern da, wo wir diese Wüstenzeiten haben und richtig spüren, oh, mir fällt's echt schwer, jetzt Gott nachzufolgen. Ich habe keine Leidenschaft in mir, ich empfinde kein Feuer für Gott. Das, was Ole eben gesagt hat, die Momente, wo ich spüre, wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist alles richtig, nur nicht, dass jeder Atemzug für Gott ist. Diese Momente meine ich. Aber in diesen Momenten dann zu erleben, dass ich mich entscheide, bestimmte Dinge im Glauben trotzdem zu tun und dann erlebe ich Gottes Herrlichkeit. Das ist der Hammer. Und ich hatte solche Momente, wo ich wirklich wusste, ich fühle mich wie der absolute mega geistliche Versager vor Gott. Ich gebe gerade gar nichts. Und dann habe ich um was gebetet und dann hat Gott trotzdem geantwortet. Und zwar ganz deutlich. Und ich wusste, Mensch, der hat gerade zu mir geredet. Ich habe seine Gegenwart gespürt, obwohl ich nichts zu geben habe. Und das sind Momente, die einen wirklich bewegen. Und ich glaube, so ein Moment war das hier bei Elisa. Aus der völligen Trauer heraus, aus dem Verlustgefühl heraus. Trotzdem dann diesen Moment, er nimmt den Mantel und Gott erweist sich als mächtig in seinem Leben. Bist du bereit, genau wie Elisa, den ganzen Weg zu gehen? Wie weit sind wir bereit, mit Gott zu gehen? Gehen wir eben nur die einfache Strecke, die immer schön geradeaus geht, die keine Steigungen hat? Oder erklimmen wir eben auch die steilen Pfade, wo wir das Gefühl haben, dass so viel Unkraut das den Weg überwuchert, dass wir uns richtig durchschlagen müssen? Und ich glaube, da kommt eben Nahrung und Gemeinschaft jede Menge Gewicht zu. Gemeinschaft habe ich eben schon gesagt, dieses Miteinander in diesem Heiligungsprozess stehen. Und Nahrung, damit meine ich, ich bin überzeugt, dass wenn du dich mit ganzem Herzen nach Gott ausstreckst, so wie Ole das eben meinte, wirklich aufrichtig zu sein vor Gott und zu sagen, ich komme mit all meiner Trockenheit, ja, aber ich komme, dann glaube ich, dass Gott uns immer wieder diese Momente gibt, wo er uns mit seiner Herrlichkeit berührt. Und das sind Momente, wo wir wieder durchatmen können und wo wir wieder nach vorne gucken können. Der dritte Punkt. Ich weiß immer nicht, wie ich das da jage dem Segen Gottes nach und sei dir deiner Stellung bewusst. Elisa, finde ich, wirkt hier nicht nur entschlossen. Am Anfang habe ich gesagt, ne, der ist ein entschlossener Kerl. Ich finde, der ist unverschämt. Ich finde fast unsympathisch hier, wie er so auftritt. Es sind zwei Begebenheiten hier drin. Da steigert er seine Entschlossenheit, sein Ziel zu erreichen, in ein unverschämtes Fordern. So hört sich das zumindest an. Die erste Unverschämtheit gegenüber Elia. Also Unverschämtheit, ne? Vers 9. Da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Dies bedeutete nach dem damaligen Verständnis den Anteil eines Erstgeborenen. Das finde ich ist eine ganz schön unverschämte Forderung, ja? Aber trotzdem macht Elia hier gleich klar, du, ich kann dir die Forderung sowieso nicht erfüllen. Also da musst du jetzt mit Gott verhandeln, ne? Wenn du mich siehst, wie ich hin fortgenommen werde, dann wird das so sein, wenn nicht, dann eben nicht. Also er gibt das geschickt weiter an Gott. Und tatsächlich geht Gott auf diese Forderung ein. Wenn ihr mal diese ganzen Kapitel lest mit Elia und Elisa und ihr zählt mal mit, dann erfahren wir von Elia 6 göttliche Wunder, die er mit Gott tut in seinem Leben. Bei Elisa dagegen sind es 11. Also wirklich fast das Doppelte, ja? Teilweise sind es ähnliche oder recht gleiche Wunder, die sie tun, eben angefangen mit dem Jordan, wie wir es hier sehen. Bei Elisa kommen aber etliche hinzu, die Elia nicht getan hat. Das heißt, Gott ist auf diese unverschämte Forderung tatsächlich eingegangen. Mich erinnert die an eine Aussage, die Jesus im Neuen Testament trifft. Und die nimmt dieser Unverschämtheit die Brisanz. Das steht nämlich in Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und das sagt hier nicht irgendwer, sondern das sagt Jesus. Das heißt, wir haben hier eine ähnliche Ausgangssituation. Bei Jesus, da ist auch eine Person, die Macht und Autorität Gottes verkörpert. Und Jesus muss die Erde verlassen. Und in dem Moment übergibt er durch das, was er sagt, seine göttliche Autorität an die Jünger. Und er sagt, ihr werdet die gleichen und sogar noch größere Dinge tun als ich. Und genau das ist, was Elisa gefordert hat. Und weil Jesus uns das zuspricht, dass eine klare Zusage ist, dürfen wir so unverschämt fordern. Auch wenn sich das hier so eigentlich fast frech anhört, das ist das, was Gott uns zugesprochen hat. Und wir dürfen uns darauf stellen. Wir dürfen uns danach ausstrecken. Und wir sind nicht unverschämt, wenn wir sagen, Jesus, wir sehen uns danach, dass du große Wunder durch mich in meinem Leben tust. Und ich wünsche mir so, dass wir neu aufbrechen, uns danach auszustrecken und diesem Segen Gottes nachzujagen, den er uns zugesprochen hat. Das ist aber nicht die einzige Unverschämtheit. Die zweite, die spricht er jetzt gegenüber Gott selbst aus. Vorher hat er ja noch die Kurve über Elia genommen. Jetzt nimmt er Gott gleich selbst in die Mangel. In Vers 14. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Da fordert er Gott ganz klar heraus. Jetzt möchte ich auch sehen, dass du dich dazu stellst. Jetzt möchte ich sehen, dass du mir deine Autorität gegeben hast, dass du durch mich wirkst. Und dann schlug er auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Der Mantel war hier eben nicht nur ein Erinnerungsstück an Elia und die Zeit mit ihm, sondern hier war es ein geistliches Symbol für Gottes Autorität, die zuvor mit Elia war und die jetzt mit Elisa ging. Und deswegen wusste Elisa um seinen Stand und aus diesem Bewusstsein heraus wusste er um sein Recht, dass Gott jetzt eingreifen musste. Denn er hatte ja gesehen, wie Elia zum Himmel aufgefahren ist. Und Elia hat ihm zugesprochen, gut, deine Bitte wird erhört werden, wenn du mich siehst. Und er wusste das. Und aus diesem Stand heraus forderte er sein Recht gegenüber Gott ein. Wir tragen auch einen Mantel. Epheser 6, Vers 14, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir tragen auch den Mantel Jesu. Wir wurden auch von ihm gerecht gesprochen durch seinen Tod. Und wir haben damit einen Stand bekommen. Ist der uns bewusst? Wie empfindest du dich selbst im Reich Gottes? Kennst du deinen Stand vor Gott? Und kennst du auch deinen Stand, den er dir dadurch vor Mitmenschen gibt? Elisa war vor dieser Begebenheit mit dem Mantel immer ein Schüler Elias. Und wo immer sie hingekommen sind, war es bestimmt so, alle haben auf Elisa geguckt, oh, da ist Elisa, und sein Schüler. Ungefähr so habe ich mich gefühlt, als ich in diese Gemeinde kam vor 17 Jahren. Da war Chris und seine Frau. Ja, ich hatte keine andere Identität als seine Frau. Das ging ja auch gar nicht anders. Ihr wusstet ja nichts über mich. Hinterher kam dazu und seine Frau Tanja. Ja, da wusstet ihr immerhin schon meinen Namen. Das hat sich dann gesteigert in Chris und Tanja. Ihr habt mich kennengelernt und wahrgenommen. Und ich war eine eigene Identität, das durftet ihr wahrnehmen. Ähnlich stelle ich mir das hier mit dieser Situation vor. Der Mantel ist auf Elisa übergegangen. Und plötzlich, egal wo Elisa hingekommen ist, war er nicht mehr der Schüler von Elia, sondern er war ein ernstzunehmender Mann Gottes, wie zuvor Elia. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, falls du das noch nicht wusstest. Gott hat keine christlichen Ranglisten. Auch nicht in dieser Gemeinde. Gott geht nicht durch die Reihen und sagt, Leiter, Leiterpersönlichkeit, ja, der, mit dem könnte ich was gebrauchen, ah, da wird's schwierig, na, den kannst du ganz vergessen. Ja? Sowas gibt es bei Gott nicht. Es gibt keine christlichen Ranglisten. Jeder von uns hat die gleiche Identität in Christus. Jeder von uns hat diesen Mantel bekommen, den Mantel der Gerechtigkeit. Jedem von uns hat Gott zugesprochen, durch dein Leben will ich größere Dinge tun, als Jesus sie auf dieser Erde getan hat. Und jeder von uns darf diesen Stand einnehmen und dieses Selbstbewusstsein haben und sagen, so Gott, du hast mir das zugesprochen, ich will meinen Teil tun, aber ich will deine Wunder durch mein Leben erleben. Und das wünsche ich mir. Was wäre das für eine Gemeinde, wenn wir alle diesem Ziel nachjagen? Genial, genial. Ich bin schon am Schluss. Und ich liege gut in der Zeit, oder? Heiligung ist ganz klar ein ständiges Spannungsfeld. Und ich kann es nicht anders sagen, aber es wird auch immer eins bleiben. Es ist nämlich auf der einen Seite ständig Kampf und Überwindung. Ja, wenn ihr nochmal das Bild von dem Teppich nehmt, wo der goldene Faden in jeden Bereich rein will. Ich stelle mir das so vor, dass manche Bereiche ganz eng geknüpft sind und jetzt muss da dieser Faden durch. Und das geht mit der Nadel ganz schwierig. Ja, bei anderen geht das recht leicht, da sind die Maschen recht locker gewebt. Aber Gott möchte überall durch und das hat mit Kampf und Überwindung zu tun. Aber auf der anderen Seite, sonst wäre es kein Spannungsfeld, ist da dieses Ziel, das Erleben von Gottes Macht und Herrlichkeit hier auf der Erde, inmitten unseres Alltags. Und jeder von uns kennt solche Berührungen, wo Gott plötzlich mit dem Himmel auf die Erde kommt und uns berührt. Und Elia und Elisa wussten um dieses Spannungsfeld. In Vers 10a, da sagt Elia, nachdem Elisa eben seine Forderung gestellt hat, oh, du hast Schweres erbeten. So nach dem Motto, da hättest du dir aber was Leichteres wünschen können. Sie wussten, dass das ein Kampf ist, beide. Aber sie waren beide bereit, ihn zu gehen. Ich möchte nochmal auf den Vers in Hebräer eingehen. Hebräer 12, Vers 14 war das, ne? Ja. Richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Eine Ausrichtung. Gott wünscht sich keine perfekten Nachfolger, ja? Gott wünscht sich auch kein verzweifeltes Ringen. Ach, halte ich alle Gebote? Kriege ich das denn jetzt in jedem Lebensbereich hin? Sondern er wünscht sich eine Ausrichtung, das ist eine Entscheidung, nämlich alles nach seinem Willen auszurichten. Keinen Bereich auszuklammern, sondern zu sagen, Jesus, das ist das, was ich will, von ganzem Herzen. Das kam eben in dem Lied vor, dies ist mein Verlangen. Mein ganzes Herz, ich lege es dir hin und ich sage dir, ich möchte die Entscheidung treffen, dass ich alles nach deinem Willen ausrichten will. Und dann schenkt er das Vollbringen. Und er schenkt die Leidenschaft dafür und die Sehnsucht und all das, was wir brauchen, um diesen Weg zu gehen. Und ich finde, Gott hat das durch diesen Gottesdienst schon so toll vorbereitet. Im Gebet drüben, da hatte Michael den Eindruck von diesem roten Teppich. Und er war verbunden mit unserem menschlichen Weg. Ja? Und auf diesem roten Teppich lag ein Stück des Weges, den wir schon sehen konnten und den wir gegangen sind. Und er war nicht neben dem roten Teppich, ja, sondern auf dem, was Gott für unser Leben hat. Gebahnte Wege, die er für uns vorbereitet hat. Und auf diesem Weg gehen wir. Und ich stelle mir vor, dieser rote Teppich beginnt nicht mit dem Ringen, um Gebote zu halten, sondern er beginnt da. Deswegen ist der Teppich auch rot. Er ist nämlich vom Blut Jesu durchtränkt, ja. Der Start unserer Heiligung ist immer die Liebe, immer. Und deswegen ist auch Heiligung ein Glaube, der durch Liebe wirksam wird, so sagt es Galater, der durch Liebe wirksame Glaube. Und am Ende des letzten Gottesdienstes hat Michael einen Vers als Segen ausgesprochen. Ich weiß nicht, wo er steht, muss Michael euch dann nochmal verraten. Da stand, der Herr mache euch tüchtig. Ich glaube, das hattest du gesagt, ne? Oder war das Steven noch? Das weiß ich nicht. Den fand ich ganz toll. Hier geht es nicht darum, dass wir uns in irgendeiner Form tüchtig machen können. Heiligung ist kein ständiges, oh, jetzt habe ich das wieder falsch gemacht und das. Sondern es ist ein Ausrichten. Herr, ich gebe dir mein Herz und du sollst alles anrühren dürfen. Und dann schenkt er das Vollbringen. Es beginnt bei Liebe, es endet bei Liebe. Das Abendmahl steht da. Und ich finde, das ist toll eingebettet jetzt. Ich möchte nicht, dass ihr hier rausgeht und denkt, oh, Heiligung, ja, jetzt weiß ich es wieder, es war so anstrengend. Nein, ich möchte, dass ihr wisst, dass es eingebettet in die Liebe des Vaters, der um uns ringt, der uns zieht, dessen Herz für uns schlägt und der uns in allem wirklich die Leidenschaft geben will, diesen Weg mit ihm zu gehen. Aber er braucht es, dass wir bereit sind, ihn gehen zu wollen. Er wird uns nie auf den roten Teppich zwingen. Aber wenn wir unseren Weg dort suchen, dann haben wir auch die Gegenwart, denn dafür steht der rote Teppich, die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und das wünsche ich mir für jeden von uns.